Also damals vor fast 10 Jahren beim Debugger, da war unsere Entscheidung, ja, entwickeln wir von Mobile oder PC? Weil wir wussten nicht genau, wie wird sich der Markt von Mobile entwickeln. Und wir selber haben uns entschieden für den PC, was eine Fehlentscheidung war. Im Nachhinein gesehen. Natürlich kam das Spiel Pakocha auch raus auf Mobile, aber das haben wir dann nicht wir selber entwickelt, sondern andere.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Rainer Zöttl. Wieder einmal zu Gast. Er war ja bereits in der Folge 77 zu Gast. Damals haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Er war ja unter anderem für den Lebensbaum von Avatar verantwortlich, hat bei District 9 mitgearbeitet, bei The Avengers, bei Huibu unter anderem. Also da gab es einige spannende Projekte und auch damals gab es schon eine Game-Idee namens The Bug Butcher und über das haben wir auch gesprochen. Und ganz am Ende des Podcast-Interviews hat dann Rainer über sein neues Projekt gesprochen, was wieder ein Game ist und war und heißt Sushi Surf. Und damals hat es geheißen, es gibt einen Investor und es ist 10 Monate Projektlaufzeit geplant. Und heute reden wir über das Projekt, denn Rainer hat einiges zu erzählen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Rainer Zöttl. Hallo Rainer.
Hallo, danke für die erneute Einladung. Freut mich sehr.
Ja, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Du hast ja, wir haben ja zwischenzeitlich immer wieder Kontakt gehabt und da hat es geheißen, es ist aktuell eine ziemlich stressige Zeit. Wie blickst du jetzt auf die vergangenen Monate zurück? Also, was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben?
Also im Nachhinein gesehen war es sicher eine gute Zeit. Es ist immer schön, das eigene Produkt zu entwerfen, zu gestalten. Natürlich während der Zeit war sehr, sehr anstrengend. Wir mussten diese Zeit einhalten, diese 10 Monate. Und es ist auch immer eine sehr viele kreative Entscheidungen, die zum Produkt reinfließen. Und ja, es war nicht immer einfach, diesen Weg zu beschreiten. Aber im Nachhinein gesehen würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Nur anders halt.
Würdest du sagen, du bist gescheitert?
Nein. Also am Ende des Projektes sage ich ja, wir sind gescheitert an dem Projekt, aber wieder so viel draus gelernt, wo man beim nächsten Projekt wieder mitnimmt, aber auch wahrscheinlich wieder Fehler macht, aber es zählt zur Erfahrung mit dazu. Und das Scheitern muss auch sein. Es kann nicht immer Erfolg sein. Meiner Meinung nach.
Was würdest du jetzt anders machen? Weil du vorhin gesagt hast, okay, einige Learnings und man kommt wieder auf neue Dinge drauf, wie man es nächstes Mal besser machen kann.
Also am Anfang des Projektes sind wir auf Investorensuche gegangen und haben so 15, 20 verschiedene Investoren versucht, das Projekt zu pitchen. Es ging bei wenigen gut und bei einem hat es sofort geklappt. Und das hat auch gut funktioniert mit dem Esther, aber wir hätten zuerst unseren Research machen sollen, was der Investor genau für Produkte, was für Produkte er gemacht hat und was für Produkte er vorher investiert hat, um dass der Investor auch zu uns passt und nicht nur wir zu ihm. Das war ein Learning davon und es sind viele tausende technische Learnings davon, die ich wahrscheinlich. Keiner versteht den Podcast hier.
Aber also denkst du, dass die Idee mit einem anderen Investor funktioniert hätte? Oder also war, weil wahrscheinlich, also der Investor war ja so, also es gibt ja vorher die Idee und dann höchstwahrscheinlich den Investor, also wie vorher den Investor und dann die Idee. Aber
ja, wir sind schon mit einem Prototypen an den Investor herangetreten und ihm gepitcht und das, was die anderen Investoren schon gesagt haben, was es auch schon vermuten hätte lassen können an das Scheitern des Projektes, war, dass das heißt, Sushi Surf ist ein Mobile Game, ist ein 2D Endless Runner. Und diese Endless Runner funktionieren am Mobile Markt nicht mehr so gut. Das haben uns viele Investoren oder Publisher schon gesagt. Und dieser Investor hat gesagt, er glaubt, dass es funktioniert. Deshalb sind wir da eingestiegen. Aber es ist ja nicht nur, dass es an das Projekt gab, sondern der Investor und Publisher war verantwortlich für das Marketing. Und man muss natürlich auch das Produkt so vermarkten, dass es passt im Markt. Und das war auch einer der Gründe, glaube ich, des Scheiterns des Projekts.
Wenn du sagst Endless Runner, was ist so die, das, oder was wird dann gefragt, wenn es nicht Endless Runner ist?
Die meisten Spieler kennen es vielleicht, Subway Surfer, das ist auch ein Endless Runner, also man spielt so lange, bis man am Ende des Ziels ist, bis man stirbt.
Hätte man das Spiel dann noch umbauen können? Oder wäre das zu viel? Oder
man könnte es umbauen, aber es ist das sehr, sehr zeitaufwendig wieder. Und dann ist das große Risiko, ja, funktioniert es dann? Man weiß es ja nicht. Funktioniert es dann, wenn man es umbaut? Also man steckt wieder weitere 3-4 Monate rein und dann weiß man nicht, funktioniert es dann oder funktioniert es nicht? Das ist wieder ein Risiko. Das hätte der Investor wieder eingehen müssen, aber wollten sie jetzt dann auch nicht mehr eingehen, dieses Risiko, finanzielle Risiko.
Wie unterscheiden sich jetzt eigentlich deine Erfahrungen zum ersten Game, The Bug Butcher? Also, weil das war ja damals eigenfinanziert.
Ja.
Und jetzt quasi Sushi Surf war ja quasi fremdfinanziert oder mit Investorengeld finanziert. Gab es da Parallelen, wo du sagst, okay, die Fehlentscheidung hatte ich schon einmal oder war das komplett was anderes? Kann man das gar nicht vergleichen?
Ja, der Bug Butcher war halt eigenfinanziert, wie du schon gesagt hast. Und durch die Eigenfinanzierung haben wir die kreativen Entscheidungen treffen können. Und dadurch ist natürlich das Produkt ein ganz anderes, das Endergebnis. Der Investor wollte ein MVP haben. Und wir müssen halt immer zähneknirschend dastehen als kreative Köpfe. Ah, das schaut nicht gut aus. Das kann man so nicht machen. Aber die letzte Entscheidung stand halt immer Investor am Geldgeber. Und das war der größte Unterschied zwischen vorher und nachher. Parallelen von den Fehlern. Es war noch nie so drüber nachgedacht, aber es war eine ganz, ganz andere Entwicklungszeit. Obwohl ich jetzt der erfahrene Entwickler wäre, oder bin, muss ich sagen, dass es eine ganz andere Entwicklung war wie vorher.
Ja, wie kann man gar nicht sagen. Wie würdest du jetzt an das dritte Game herangehen? Also wir haben jetzt einmal eigenfinanziert, wir haben einmal Fremdkapital finanziert und jetzt was? Also wie würdest du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt eine Idee und du bist jetzt davon überzeugt, dass es funktioniert und sagen mir, du hast Research gemacht. Wie würdest du an die ganze Thematik rangehen? Also ich glaube, beim ersten Game wart ihr ja zu zweit und jetzt quasi wart ihr ja zu viert. Da war ja der Johannes dabei, deine Frau war dabei, du warst dabei und noch jemand war dabei, oder?
Genau, ja. Und der Till, der Art Director, der das alles gezeichnet hat. Jetzt würde ich wahrscheinlich, also ich habe mir damals geschworen bei Bugbutcher, nie mehr wieder Eigenfinanzierung, weil einfach das ganze Risiko, das auf mir selber. Also auch das nächste Projekt würde ich wieder mit einem Investor machen, der das finanzieren würde. Aber es muss auch einen Deal geben im Vertrag, der besagt, dass die kreative letztliche Entscheidung bei uns liegen kann. Ich glaube, es muss so ein vielleicht auch versuchen, es anders zu finanzieren wie Kickstarter, Crowdfunding oder ähnliches. Wobei Kickstarter, Crowdfunding muss man ja auch schon 6 Monate vorher dafür arbeiten, damit man nur eine erfolgreichen Crowdfunding-Campaign starten kann.
Wie siehst du generell den Gamification-Bereich, also den Games-Bereich? Weil denkst du, dass das, also wie sieht die Zukunft aus in dem Bereich? Was kannst du dir vorstellen? Denkst du, dass Smartphone-Apps, Smartphone-Games immer noch die Zukunft sind oder denkst du da schon weiter, okay, wie könnten Games in 3-4 Jahren ausschauen, wenn wir sagen, okay, es gibt schon Technologien mit Brillen beispielsweise, mit ganz normalen Brillen oder AR-Brillen, wo einfach die Technologie weiter ist, dass man es ganz normal im Alltag trägt.
Also damals, vor fast 10 Jahren beim The Bug Butcher, da war unsere Entscheidung, ja, entwickeln wir von Mobile oder PC? Weil wir wussten nicht genau, wie wird sich der Markt vom Mobile entwickeln? Und wir selber haben uns entschieden für den PC, was eine Fehlentscheidung war. Im Nachhinein gesehen. Natürlich kam das Spiel Pacocha auch raus auf Mobile, aber das haben wir dann nicht wir selber entwickelt, sondern andere. Und für Sushi Surf haben wir uns explizit für Mobile entschieden, weil wir uns dachten, ja, es gibt Millionen oder Billionen von Devices und man kann viele Spiele damit erreichen in so einem Spiel. Natürlich ist die Konkurrenz auch viel größer. Und aktuell ist immer noch dieser Free-to-Play-Markt, also ein Gratis-Spiel, das man sich runterladen kann, sehr erfolgreich, obwohl es am Abnehmen ist, also am absteigenden Ast. Weil viele wollen auch diese, wollen einfach eine Gaming-Experience und nicht diese ganzen Ads-Experience. Diese ganze Werbung im Game hat ja total überhand genommen. Und die sollte man eigentlich wieder minimieren und mehr zurückgehen auf dieses, auf das klassische Spiel. Warum ist es, warum hocke ich stundenlang vor dem PC oder vor der Konsole? Um Spiele etwas, was mir Spaß macht, genauso wie ich einen Film anschaue, der mir Spaß macht. Und ich will auch persönlich da wieder mit Entwicklern in diese Richtung zurück und weg von diesem Free-to-Play-Markt. Mit Free-to-Play geht es wirklich nur um Zahlen, um Werbung schalten und dass der Spieler möglichst oft zurückkommt und noch eine Werbung anschaut und noch eine Werbung anschaut. Und ich glaube auch, also in Zukunft meiner Meinung nach geht es wieder mehr zurück in die Richtung von Paid-Apps und vielleicht auch verbunden mit Ads, damit das Produkt nicht zu teuer ist, also das Game. Und natürlich ist die große Frage, was kommt mit dem Metaverse? Ich persönlich glaube ja, dass das Metaverse schon lange existiert in anderen Formen. Das ist nur ein gehyptes Wort bei Mr. Zuckerberg. Aber ich, natürlich ist es ein interessantes Topic.
Was ich mich gerade frage, ist, weil es gibt ja, also wie formuliere ich das am besten? Es gibt ja auch zum Beispiel, also die meist heruntergeladenste Online-Shop-App ist ja gar nicht Amazon. Das sind quasi versteckte Spiele quasi, also das sind ja schon Online-Shops quasi, also es gibt so zwei, drei Player, die was öfter heruntergeladen wurden im App-Store als wie Amazon. Und im Endeffekt, was diese Shops machen, die haben quasi in einem Shop ein Spiel eingebunden, wo du halt ganze Zeit spielst und du spielst halt gegen Ware und du spielst halt gegen Gutscheine oder sowas. Wäre das auch vielleicht irgendein Geschäftsmodell, was man irgendwie adaptieren könnte, weil im Endeffekt, also das funktioniert ja, oder? Also man spielt halt ganze Zeit und dann bekommt man so 5-Euro-Gutschein und dann sagt man, okay, wenn ich jetzt weiterspiele, vielleicht werden es 10 Euro und dann kann ich mir irgendwie irgendwas kaufen in dem Online-Shop. Und wäre das vielleicht auch irgendwie ein Geschäftsmodell, weil wenn es quasi so dieses Freemium-Modell gibt, wo halt ganze Zeit so Bannerwerbung ist, ist ja das quasi auch irgendwie etwas, was man als weiteres Geschäftsmodell andenken könnte? Oder wie siehst du das? Oder könnte man das vielleicht auf andere Bereiche adaptieren?
Könnte man, wenn man in diese Richtung gehen will, das ist die Frage. Du sprichst jetzt wahrscheinlich von Gamification, die immer mehr kommt auf diesen Webseiten, wo sie Online-Shops einfach was ausdenken, damit sie die Einkäufer bei Laune halten.
Genau, und du kommst ja immer wieder zurück oder in den Online-Shop quasi, weil du das Spiel spielen möchtest. Und dann bekommst du auch noch Gutscheine und kaufst schlussendlich noch, keine Ahnung, eine Handtasche oder Flaschenhalter oder Thermoskanne, keine Ahnung. Yeah. Also irgendwie sowas. Also es wäre auch mich, irgendwie. Mm-hmm. Ja.
Für mich persönlich ist es sehr ähnlich mit diesem Free-to-Play-Model. Also du versuchst halt die Spieler zwanghaft am Produkt zu halten. Also zwanghaft, natürlich haben sie Spaß in diesem Spiel, aber man versucht halt irgendwie das Spiel an seinem eigentlichen Produkt zu halten. Aber für mich persönlich interessieren mehr man sagt im Fachgenre, die Hardcore-Games. Das heißt, die Spieler, die wollen das Spiel spielen, die zahlen dafür ihr Geld für das Produkt, damit sie nur das Spiel können. Und sie wollen natürlich da drin auch ihr Erlebnis haben, ihren Spaß drin haben. Und das ist eigentlich mein persönliches Ziel, wieder in diese Richtung zu gehen.
Was wäre so ein passendes Beispiel für so ein Hardcore-Game? Also ich bin ja gar nicht in den Game-Bereich drinnen.
Ja. Ja, alle Spiele, die man auf Steam kaufen kann, zum Beispiel Steam oder auf dem Konsolenmarkt, also alle die Spiele, die man kauft, auf der Switch, die man kauft, die sind alle für Spieler gemacht. Und nicht für Handyspieler, die am Klo sitzen und schnelle Match-3-Spiele spielen. Also wirklich jemanden, der sich Zeit dafür nimmt, eine Stunde am Abend, der sich hinsetzen will, eine Stunde, und damit spielen will, dafür Geld ausgibt. Genauso wie er ins Kino gehen würde, um seinen Film anzuschauen, spielt er ein Spiel, dafür Geld aus.
Du hast vorhin das Metaverse angesprochen, was denkst du darüber? Also du hast ja gesagt, okay, das gab es ja schon viel früher, ja, das stimmt. Durch Zuckerberg wurde erst richtig bekannt, sozusagen, also da hat man gewusst, okay, da gibt es so irgendetwas. Aber wie schätzt du das ein? Also,
hat er das Wort eigentlich erfunden? Ich glaube nicht.
Erfunden hat er es nicht. Also, aber ich glaube 2017 schon, oder? Also Metaverse gab es, glaube ich, schon sicher 2017 oder sowas. Hat halt einfach die Personenmarke oder die Reichweite, dass er halt dann einfach sagen kann, wisst ihr schon, es gibt ein Metaverse, an dem wir arbeiten.
Und seitdem ist es gehypt.
Ja, aber das erstaunt mich immer wieder. Also viele wissen ja immer noch nicht, was ein Metaverse ist. Also man hat mal so den Begriff gehört, aber also so richtig, also man muss schon noch Aufklärungsarbeit, glaube ich, zum Teil betreiben, damit die Menschen da richtig einsteigen.
Ja, das stimmt schon. Also momentan ist es wahrscheinlich immer noch nur vorbehalten für Nerds, für Gamers, glaube ich. Weil Metaverse-Produkte gibt es ja schon, also wie Roblox, kennst du das vielleicht? Schon mal gehört? Hm. Roblox ist eigentlich auch nur eine Plattform, wo Tausende von Spielen drinnen sind, wo sich Leute drin treffen und die verschiedenen Spiele spielen. Shooter, Passspiele, Rennspiele. Und die treffen sich da alle da drin. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Es sind 20, 30, 40 Leute drin, die gegeneinander spielen. Meine Kinder spielen das gerade sehr viel. Zum Beispiel. Und das ist ja schon das Metaverse. Natürlich hast du die Immersion nicht. Und es gibt auch eine VR-Version davon. Und du hast natürlich nicht die Immersion von wegen, fühlt sich an wie echt und man befindet sich da drin, in dieser virtuellen Realität. Und man kann da drin genauso Einkäufe machen in diesem Shop und es gibt Werbung drin und eigene Währungen und so weiter. Alles, was im Metaverse sich irgendwann auch befinden wird, schätze ich mal. Aber das Metaverse, das sich der Laie, glaube ich, so vorstellt, ist immer so diese ultra-realistische Realität, die ausschaut, wie wenn man hier werden, nur ist es ganz woanders. Das, glaube ich, ist schon da. So, aber nicht in dieser Realität, die man sich vorstellt.
Benötigt man dafür jetzt ein anderes Skillset? Also könntest du jetzt mit den Fähigkeiten, was du aktuell besitzt, könntest du da etwas im Metaverse bauen oder müsstest du da dir jetzt noch einiges an Fähigkeiten aneignen, damit das funktioniert?
Ich könnte mit meinem aktuellen Skillset schon was bauen im Metaverse. Sei es Umgebungen oder Code.
Genau. Und kann auch so richtige Spiele?
Kann auch der Laie.
Okay.
Und so richtige Spiele für einen Laien eventuell nicht. Da muss man schon mehr Fachwissen haben. Also muss schon vom Fach sein. Aber so Plattformen wie Roblox, die bieten auch ihre eigene Spiele-Engine an, wo man dann schon selber sein eigenes Spiel machen kann. Man muss ein bisschen Fachwissen haben, aber das kann man sich alles selber aneignen. Also man muss nicht studieren oder sonstiges dafür.
Blickst du positiv oder skeptisch auf das Metaverse? Also, weil das kann ja... Es ist ja... Also es kommt ja immer darauf an, wie man es verwendet, oder? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es kommt immer mehr und die breite Masse nützt es, dann ist es ja die Frage, okay, wie nützen sie es und wie oft nützen sie es und wie viel und wie lange nützen sie es? Und was macht es mit den Menschen? Also wie blickst du auf so Entwicklungen? Sagst du, okay, das ist gut für die Menschheit, ist ein Innovationstreiber und es gibt auch viele tolle Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel vorher... Danke an Bernhard Fercher, der hat mir seine VR-Brille zur Verfügung gestellt und Trip probiert. Ich weiß nicht, ob du die VR-Applikation kennst. Das ist eine Meditations-App. Also das ist schon krass, oder? Also, und dann denke ich mir, okay, wenn es so im Metaverse so Meditationscamps gibt, wo man halt wirklich so verschiedene Welten quasi besucht und verschiedene Meditationserfahrungen sammeln kann in unglaublichen Welten oder wo einfach der Atem visualisiert wird oder wo man so Fokus-Visualisierungen durchspielen kann, wo man einfach den Geist schärfen kann. Ist schon krass. Und dann denke ich mir, okay, wenn es so Meditationscamps gibt, wo man das mit anderen teilen kann, ist ja richtig cool, oder? Also, aber ich gehe halt eher so, okay, was kann man mit Mindfulness da machen oder mit Achtsamkeit? Und da gibt's ja immer noch die andere Seite, oder? Also es gibt ja, es ist ja Wirtschaftsuniversum, es gibt ja immer noch, okay, man kann, also es werden ja auch Grundstücke verkauft, es gibt Immobilienhaie da draußen, die was sagen, okay, probiert's mal im Metaverse, aber Vorsicht, also mein, dann in was für ein Metaverse, aber also Philipp Lein hat auch für 3 Millionen ein Grundstück gekauft, da ist neben Siemens und also es gibt ja viele, viele Dinge, was man da machen kann, und es entstehen auch wahrscheinlich viele Blasen, auch wie zum Beispiel der Immobilienmarkt, und dann wird es noch ganz andere Dinge geben, was wir noch gar nicht so kennen. Wie ja. denkst du darüber?
Also, ich war vor kurzem auf Reise bei meinen Schwiegereltern in Japan und bin da auch durch Tokio gewandert, und das ist ja Tokio in Japan ist auch eine ganz andere Welt. Ich habe Leute beobachtet und auch Technologien beobachtet und habe dann irgendwo einen Podcast auch gehört, habe leider den Namen vergessen, habe es nicht so mit dem Namen, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, was in Zukunft einen wirklichen Mehrwert für das Metaverse bringen kann, glaube ich auch, ist zum Beispiel, dass ich mich als Person nicht mehr selber da hinfliegen muss nach Japan, sondern dass meine Gedanken und meine Emotionen und alles bei mir aufgenommen wird mit diesem Headset, und ich kann dann praktisch hingebeamt werden. Ich setze mein Headset auf und bin in 2 Sekunden bin ich, oder in 1 Sekunde bin ich in Japan, und dort ist eine Drohne, die mich für mich das alles abfilmt und so, und kann dann genau das Gleiche erleben, wie ich sonst auch erlebe. Natürlich kann ich niemandem helfen, wie zum Beispiel meine Schwiegereltern, die gerade krank sind oder so. Aber vielleicht gibt es das auch. Vielleicht stecke ich mich dann selber in einen Roboter, der dann sie ihnen hilft. Und da sehe ich einen großen Mehrwert für das Metaverse in diese Richtung, die sich entwickeln könnte und das auch einen Mehrwert für die Menschheit geben könnte. Natürlich scheiße für die Luftfahrt, aber...
Aber gut für die Umwelt. Vielleicht. Aber gut für die Umwelt. Also, weiß nicht, also natürlich Luftfahrt, natürlich, also da stirbt ein wenig das Geschäftsmodell, aber vielleicht denken wir auch mal einfach an die Umwelt und an die nächsten Generationen an dieser Stelle. Aber wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass sowas kommt? Weil es ist ja, also wir sind ja alle irgendwie, also man lebt halt einfach im Kapitalismus und das ist halt einfach ein Billionenmarkt, dieses Metaverse, oder? Und ich denke mir halt einfach, okay, also wenn man so die Studien liest und die Nachrichten liest, dann geht's halt einfach darum, okay, viele Unternehmen sagen, wir müssen so viel rausholen aus dem ganzen Game, wie gerade irgendwie möglich ist. Also das heißt, wir haben jetzt da Kapitalismus und da haben wir wirklich extremen Kapitalismus. Weil, also Werbungen, ich denke mir auch, okay, wie sind da Werbungen, oder? Also kannst du wahrscheinlich irgendwie durchs Metaverse laufen und dann kriegst du irgendwie ein Pop-up oder sowas. Also sowas kann ich mir vorstellen. Also wirst du ja quasi mit Werbung wahrscheinlich zugeschüttet. Und also, keine Ahnung. Also ich sehe es halt immer von der Perspektive. Im Endeffekt wollen die ganzen Firmen, warum kaufen die denn so teure Grundstücke? Die wollen ja das irgendwie wieder zurückbekommen. Das ist ja nicht irgendwie, dass sie sagen, wir haben zu viel Geld im Sparstrumpf und geben jetzt da einfach ein wenig aus.
Am Anfang wird man wahrscheinlich auch mit Werbung zugeschüttet werden, aber im Endeffekt ist es dann die Entscheidung von dem User, ob er das wirklich will oder nicht. Und die meisten wollen das ja nicht. Das Gleiche wie, ich schaue nicht mehr Fernsehen, weil stundenlang Werbung schauen, schaue ich lieber Netflix und schaue mir das an, was ich will, und zahle lieber dafür meine Gebühr. Das ist das Gleiche wie bei so Metaverse dann. Wenn die User zugeschüttet werden mit Werbung, dann kommen sie irgendwann nicht mal zurück und auf die Experience. Dann haben sie wieder einen Negativeffekt, dass keiner kommen will. Über die Zukunft von Metaverse oder wann wird es kommen, mit diesen Zeitschätzungen halte mich immer sehr konservativ. Ich bin da kein Elon Musk, der sagt, in 5 Jahren kommt das. Ich glaube aber, ich kenne mich ein bisschen aus mit den Technologien und verfolge sie sehr stark. Auch was gerade Facebook macht mit ihren neuen Prototypen. Und es wird noch, 10, 15 Jahre dauern, bis man etwas Ähnliches hat, wie wir und wie sich der Laie das vorstellt. Wie gesagt, es gibt schon, aber sowas wie der Laie das vorstellt, das wird noch lange dauern. Krass. Es sind noch so viele Hindernisse dahinter. Natürlich wird es irgendwann gelöst werden, aber das größte Hindernis ist wahrscheinlich, ob das jemals gelöst werden kann, ist der Touch. Also, wenn ich eine VR-Brille habe und habe die Immersion von Sound und meine Augen, also das visuelle Erlebnis, kann ich haben, aber das Anfassen, da gibt natürlich diese Handschuhe, aber wenn ich irgendwo dagegen klatsche, dann habe ich kein Feedback, also meine Hand stoppt dann nicht, die geht da durch. Das ist alles Dinge, die man nicht so einfach easy lösen muss. Und diese komplette Immersion, die ist noch ewig. Meiner Meinung nach.
Du warst ja auch im Filmbereich tätig. Wahrscheinlich hast du auch den Film gesehen, Ready Player One.
Ja,
natürlich. Was hältst du davon? Also da geht es ja genau in die Richtung.
Ja, sehr viel davon. Es gibt schon, wie das Spiel genannt habe, das ich vorher genannt habe, Roblox, diese Plattform. Es gibt schon natürlich eine sehr vereinfachte Form. Das sind also Polygonblöcke wie Minecraft zum Beispiel. Und natürlich wird es nicht diesen Realismus haben, aber in diese Richtung gibt es schon. Natürlich gibt es noch nicht diese... Es hat jemand mal ein Experiment gemacht, der wollte die gleiche Experience haben wie Ready Player One. Und hat sich tausende von diesen Teilen gekauft und Suits und so weiter. Es ist halt noch Jahre weg von dem, was Ready Player One macht. Aber es kann in diese Richtung gehen und wird wahrscheinlich auch mehr und mehr im Mainstream landen.
Wie denkst du darüber? Also denkst du, dass irgendwann die virtuelle Welt an mehr Bedeutung gewinnt als die reale Welt?
Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach sieht man das als Mehrwert. Genauso wie jemand tagtäglich das Smartphone benutzt und das mit Mehrwert benutzt, weil er hat E-Mail drauf, einen Kalender drauf, YouTube drauf, alles, was er will. Und genauso wird das die virtuelle Realität auch einen Mehrwert bringen. Aber die echte Welt ersetzen. Nicht in meiner Lebenszeit.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen. Mhm. Avatar 2 erscheint ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr, glaube ich.
Ja.
Schaust du den Film? Ich meine, du hast ja eigentlich die Filmwelt auch zum Teil mitgeprägt und mitverändert. Ist ja einer der meistgesehensten Filme, was es gibt. Und seit Jahren lechzen die ganzen Kinosäle und Kinosaalbetreiber nach Avatar 2. Wie geht's dir, wenn du jetzt weißt, okay, du hast beim ersten Teil mitgewirkt, hast ja auch eine Auszeichnung für den Lebensbaum erhalten und jetzt kommt der zweite Teil, weil du hast ja gesagt, okay, erster Teil, ja, also man kann es nicht so ganz genießen, also der Baum hat dich ja verfolgt und man sieht dann jeden kleinen Fehler im Kinosaal. Wie blickst du jetzt darauf?
Ja, selbstverständlich schaue ich mir ihn an, weil ich kenne auch viele Freunde von mir, die dort mitarbeiten und aber ich meine, es ist die gleiche Technologie und man kann es nicht mit einem neutralen Auge anschauen. Nicht mehr. das geht mir aber bei allen Filmen so, nicht nur bei Avatar, so bei allen Filmen. Ich wollte einmal, ursprünglich wollte ich für Pixar arbeiten. Weil ich war ein riesen Fan von den Pixar-Filmen. Und nachdem ich bei Avatar mitgearbeitet hatte, dachte ich mir, ja, soll ich mich bewerben bei Pixar? Aber dann wäre das Problem ist, wenn du da wieder mitarbeitest, dann kannst du die Filme nicht mehr genießen. Da habe ich es gelassen. Ja. Nein, lieber nicht.
Die Krux liegt wie immer im Detail.
Genau.
Aber kannst du dir, also du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, in die Filmbranche zurückzugehen?
Doch, doch. Kann mir schon vorstellen, aber mein persönlicher Skill, den ich habe, also ich bin ein bisschen ein Hybridmodell zwischen einem Artist und einem Entwickler und mache gerne beides und das kann ich extrem gut verbinden in der Spielewelt und deshalb passt die Spielewelt einfach sehr zu mir. Die Filmwelt interessiert mich nach wie vor und verfolge sie mit Leib und Seele, aber bin in der Spielewelt zu Hause. Also nicht als Spieler, sondern als Entwickler. Ich spiele selber kaum Spiele, aber einfach als Entwickler, weil mich die Technologie so sehr interessiert.
Wie blickst du auf die Zukunft? Was geschieht noch? Was passiert noch? Was hast du vor? Also wenn wir uns in gut, keine Ahnung, einem Jahr wieder updaten im Podcast, was hast du dann zu erzählen, Rainer?
Was habe ich zu erzählen? Ja, also nach Backwood habe ich mir vorgenommen, mit 40 Jahren möchte ich noch einmal am Spiel mitarbeiten, also an einem Spiel selber entwickeln, so ein eigenes Produkt. Das war Sushi Surf, das leider fehlgeschlagen hat. und jetzt bin ich ehrlich gesagt an einem Punkt selber, wo ich nicht mehr genau weiß, in welche Richtung ich ich bin in so einer Findungsphase, nennt man das, glaube ich, wo ich nicht mehr genau weiß, soll ich wieder was Eigenes probieren oder soll ich weiterhin Freelancen, wie ich es aktuell mache. Ich bin glücklich mit dem mit Freelancen, bekomme das Geld, um meine Familie, meine Kinder zu ernähren. Natürlich erfüllt es einen, wenn ich ganz mit diesem Stolz vom eigenen Produkt dann selber macht. Ja.
Also ich glaube, du machst wieder was Eigenes. Also ist das einfach so meine Vermutung. Also wer schon zweimal gemacht hat, dann macht es halt auch nicht das Mal.
Ja, schauen wir mal.
Weil wahrscheinlich, also wenn du auch einfach die Vergangenheit vergisst und einfach so sagst, ich bin der Rainer heute, also die Vergangenheit, die spielt man ja immer anders durch. Also du, wenn du jetzt im Sand Spuren von einem Vogel siehst, wie er den Sand am Strand entlang gegangen ist, dann weißt du, der ist da mal entlang gegangen, aber du spielst ja eine, also du siehst den ja nicht live, oder? Und so ist es ja mit unserer Vergangenheit. Wir spielen uns ja ganze Zeit irgendeine Vergangenheit vor, die was nie stattgefunden hat. Die hat nie, weil so wie du sagst, war sie nie. Du kannst nie eine Vergangenheit 1:1 so nachkonstruieren,
ja,
wie sie eigentlich war. Das heißt, du konstruierst dir eigentlich immer ein Fehlbild, wo du dir dann einredest, ah, das war schlecht und das war schlecht und das war schlecht und so war das und so war das und ich mach's nie mehr wieder. Aber wahrscheinlich spielst du das ja nur falsch durch. Weil wahrscheinlich hast du mal zwischenzeitlich gesagt, auch wenn es scheitert, ich würde es wieder machen, aber das vergisst man halt einfach, oder? Also.
Ja, absolut. Die Vergangenheit definiert halt einen sehr stark. Also, das zeichnet einen, die ganzen Sachen, was man erlebt. Aber im Endeffekt ist das, was zählt, ist die Leidenschaft, die einen immer wieder vorantreibt für das eigene. Also ich spüre es jetzt auch schon wieder. Ich bin jetzt seit 2 Wochen im Freelancer-Produkt und denke mir immer wieder, ja, ich will irgendwas selber machen zu Hause wieder. Also nebenbei. Irgendwas treibt mich wieder an. Also ich spüre diesen wiederkehrenden Kreislauf schon wieder, der kommt schon wieder. Lässt sich nicht aufhalten.
Ja, zu Recht. Es gibt ja diesen Satz, der klingt irgendwie sehr abgedroschen, aber man verpasst halt 100 der Chancen, was man nicht nützt, oder? Und das ist halt wirklich, also so abgedroschen es auch klingt. Also eins wissen wir, okay, also man hat eine geringe Chance, wenn man es probiert, aber man hat einfach 0 Chancen, wenn man es nicht probiert.
Ja, genau.
Und so abgedroschen das auch klingt, es ist halt einfach Fakt. Also
absolut.
Und ich glaube, dass es einfach darum geht, Erlebnisse zu sammeln. Das ist ja das, was uns dann auszeichnet. Also,
ja, ist auch die Frage immer, in was investiert man? Investiert man in
sich selbst?
In sich selbst, ja, genau. Meine Philosophie, immer in sich selber investieren, in seine eigenen Skill und eigene Learnings. Macht man nie was falsch. Also meiner Meinung nach.
Ja, und man selbst ist auch die wichtigste Person. Also.
Ja.
Und wenn man sich selbst weiterentwickelt, also das ist ja das Wichtigste. Also, und vor allem, ich denke mir halt immer, jetzt hast du so viel wieder erlebt, jetzt lernst du jetzt im neuen Freelancer sein wieder etwas dazu. Und eigentlich ist es ja immer schwer, wieder zurückgehen, oder? Weil du bist ja jetzt quasi ein anderer Rainer wie vor einem Jahr.
Ja.
Du machst jetzt was anderes, natürlich auch Freelancen, aber bei einer anderen Firma, so mehr oder weniger. Mhm. Aber du könntest jetzt wahrscheinlich schwer zu einer anderen Firma zurückgehen, wo du schon einmal warst, weil du bist jetzt ganz andere Person, oder? Weil du dich einfach weiterentwickelt hast. Und wenn man halt das begreift, also du kannst jetzt auch nicht nochmal sagen, und jetzt mache ich nochmals Sushi Surf, weil du bist jetzt ein anderer Rainer.
Ich habe das schon mal gemacht. Ich war bei der Firma Scanline, das ist eine Visual Effects Firma. Da war ich Praktikant und habe ich da hochgearbeitet und bin dann ins Ausland gegangen, 5 Jahre oder so. Und dann wieder zurück in diese Firma. Und das war sehr schwer. wieder da zurückgehen, wo ich vorher war. Also das, weil man einfach, man hat sich die eigene Person hat sich einfach weiterentwickelt und man ist selbstbewusster und andere Erfahrungen gemacht.
Und dann ist es, also man ist ja zu einem gewissen Teil kompatibel, oder? Also deswegen gehen ja meistens Beziehungen auseinander, wenn sich eine Person mehr weiterentwickelt als wie die andere.
Ja.
Und irgendwo stimmt die Linie, wo man halt aufeinander trifft. Aber wenn sich die ganze Zeit eine Person anders weiterentwickelt als wie die andere, und so ist es ja auch bei Firmen, Firmen bleiben ja meistens stehen. Und im Endeffekt, Firmen bieten ja Entwicklungsplätze. Und du entwickelst dies weiter und irgendwann kündigst du halt, weil du den Horizont quasi in der Firma überschritten hast und dann wechselst du halt einfach den Job. Und dann aber wieder in diese Konfektionsgröße zurückzutreten, der alten Firma ist halt immer schwieriger, oder? Weil du bist eine ganz andere Person.
Das ist ein sehr gutes Thema, was du gerade sagst, weil ich habe schon 15 verschiedene Firmen. Und es ging so im Nachhinein, wie ich es gesehen habe, ist immer so, dass ich nur dann immer gegangen bin, wenn es mich gelangweilt hat. Also die Challenge war cool und so, aber irgendwann, das mag ich nicht mehr. Das Gleiche machen.
Ja, dieses Flow-Erlebnis ist ganz, ganz wichtig. Also Flow, das Flow-Erlebnis, wo man Zeit und alles um sich herum einfach vergisst, das geschieht immer, wenn du dich um 4% steigerst. Das heißt, wenn du jetzt beim Bankdrücken zum ersten Mal 100 Kilo schaffst, dann wäre die nächste Stufe 104 Kilo. Dann bist du genau in diesem Flow. Und wenn es zu viel ist, also wenn du jetzt sagst, okay, 120, dann denkst du, oder 110, boah, das ist jetzt schon viel. Also glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Aber du würdest jetzt auch nicht zurückgehen zu 90, weil dann sagst du, okay, dann bin ich ja unterfordert. Ja, also und 104 ist eigentlich dann so die perfekte Balance, dass du sagst, okay, ich bin nicht überfordert und ich bin nicht unterfordert. Und es vergessen halt teilweise die Firmen, also dass man halt quasi immer wieder, du sagst, okay, es war spannend und Herausforderungen, aber die richtige Herausforderung, oder? Weil wenn es halt zu herausfordernd ist, ist es schlecht, weil dann ist Überforderung und ansonsten ist Unterforderung und dann ist Langeweile.
Und das vor allem, wenn man lange ist, meine Firma.
Ja, extrem, vergesst es. Ja. Rainer, die Abschlussfrage, du kennst sie vom letzten Mal. Was möchtest du noch sagen?
So das Gleiche sagen wir beim letzten Mal.
Also ich weiß nicht mehr, wenn du es weißt, gerne.
Ich weiß es auch nicht mehr. Na, generell möchte ich nur sagen, also an allen Zuhörer von deinem Podcast möchte ich sagen, also glaube an deine Träume und mache das, was du machst, mit einer Leidenschaft. Und wenn du es machst, mach es mit Humor. Weil es wird immer Situationen geben, die sehr hart sein werden. Und die man durchkämpfen muss und wo es Kämpfe geben wird. Und wenn man seinen Humor auch mitbehält, dann wird es oft einfacher,
durchzukommen. Leidenschaft, was Leiden schafft.
Genau.
Ja, Rainer, hat mich gefreut.
Gleichfalls.
Ich freue mich dann wieder auf ein Update. In einem Jahr, eineinhalb Jahren, schauen wir mal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder mal updaten.
Ja, sehr gerne.
Super. Danke, Robert. Alles Gute. Ciao, ciao.
Alles Gute. Ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.